Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ganz herzlich willkommen zum Krimi Speed Dating. Sie lernen vier Autorinnen und Autoren kennen in den nächsten Minuten als Mensch, aber eben auch über ihre neuen Bücher. Das ist das Spannende beim Krimi Speed Dating. Los geht's mit Kai Hawaii, Rubicon, sein neuer Thriller. Herzlich willkommen. Bitte. Simone Buchholz, Hotel Cartagena. Klingt spannend. Simone, hi. Judith Arendt, Helle und die kalte Hand. Ein nordisch angehauchter Krimi. Ich freue mich sehr.
Hallo.
Herzlich willkommen. Und den jungen Autor muss ich vorstellen. Sebastian Fitzek heißt er. Das Geschenk, glaube ich, sein neues Buch. Herzlich willkommen, Bestsellerautor.
Vielen Dank.
Großer Fanclub.
Danke vielmals. Hallo.
Sebastian, hi.
Danke sehr.
Und ein Heimspiel für dich. Schon häufiger hier auf dem Sofa gewesen.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass ihr vier Zeit habt, euch die Zeit nehmt. Ich freue mich sehr, dass Sie hier auch sich die Zeit nehmen. Ich weiß, es war ein langer Messetag. Keiner muss jetzt hier stehen, aber sind alle neugierig auf die Krimis und eben auch ein bisschen auf die Menschen, die diese Krimis geschrieben haben. Jemand wie euch vier, die alles, ich sag mal, krimimäßig im Leben fast erreicht haben, die sehr erfolgreich sind als Autoren, wovon träumen die? Ich dachte, ich fange mit einer leichten Frage an.
Also meistens werde ich ja nach Albträumen gefragt. Das mache ich jetzt ganz kurz. Ich glaube, wir alle, ich weiß nicht, ob ich für uns alle sprechen kann, aber wir alle träumen davon, dass wir den Traum, den wir erleben dürfen, nämlich unsere Hobby zum Beruf gemacht zu haben, dass wir den auch noch weiter fortführen können. Also es wäre jetzt vermessen, finde ich, zu sagen, es muss noch immer höher, weiter, schneller gehen. Mhm. Oder?
Ich weiß es nicht.
Ich träume von weniger Waffen in der Welt.
Gut, ja.
Weil wir uns mit so vielen beschäftigen vielleicht. Ja.
Wichtiges Signal auch von der Buchmesse. Judith.
Ich träume von einem funktionierenden Diktierprogramm, dass ich gar nicht mehr am Computer selbst schreiben muss.
Schön, dass ihr auch noch Träume habt. Kai Hawaii hat ja auch viele Träume, glaube ich, erlebt.
Ja, im Moment ist mein Traum, es ist ja mein Debüt. Das ist mein erster Roman, also von daher habe ich jetzt nicht so viel Background, habe eine Autobiografie schon mal geschrieben. Aber das ist für mich jetzt eine ganz neue Sache und deswegen entsprechend aufregend. Und ich wünsche mir natürlich sehr, das ist mein Traum, dass es möglichst viele Leute lesen und gut finden. Und,
also ich
und
sag das mal, jeder, der hier ist
und weiter denke ich noch nicht.
Jeder, der hier es auf Sofa schafft, der hat schon so eine Art Vorauswahl hinter sich. Das Buch ist gut. Ich kann alle vier jetzt schon sozusagen sagen, sind lesenswert. Aber eben jeder hat andere Geschmäcker. Und das gilt es ja jetzt herauszufinden, welcher Geschmack auf welche Leserin und welchen Leser trifft. Du hast bei Extra Breit schon viel Bühnenerfahrung gesammelt als Sänger. Hurra, hurra, die Schule brennt. Ne?
Ja, das kommt immer als erstes. Ja, dann noch ein paar andere Songs auch. ich weiß nicht, ich glaube 1500 Konzerte werden es wohl sein, inzwischen vielleicht ein paar mehr. Wir sind ja auch viel unterwegs, noch jetzt gerade im November, Dezember wieder. Ja.
Als Band?
Ich war großer Extrabreit-Fan. Ich habe auch Fremdwort gelernt von dieser einen Platte, Kujonierst. Du kujonierst mich,
ja, genau. Wir wussten auch nur vage, was das bedeutet.
Ja, aber super. Ich muss es damals, ich weiß nicht, wie alt ich war, nachschlagen.
Darf man um die Uhrzeit schon sagen, was es heißt?
Ja, ne? Ja, kujonieren heißt einfach jemanden nerven, bedrängen, drangsalieren.
Ne? Genau. Ja.
Aber es ist die höfliche Übersetzung. Kujonieren ist enteiern.
Echt? Ach so, ja, von Cojones.
Das ist mir jetzt Cojones. Los Cojones.
Siehst du, wieder was gelernt.
Ja, sicher.
Ah, okay.
Ich finde ja auch im blauen Sofa.
Sieh mal, ja, okay.
Das ist noch eine Interpretation.
Ja. Fremdwörter lernen mit dem blauen Sofa.
Entmannen. Also es ist sozusagen die härteste aller Strafen.
Okay, okay.
Aber kujonieren ist ein feststehender Begriff, sag ich mal. Ja. In manchen Kreisen.
Ja, also mir war das nicht bewusst, dass es tatsächlich so weit geht, aber
ja. Dein Buch spielt ja auch, sag mal, mit Mafia-Kreisen, also die kennen alle das Wort wahrscheinlich. Hast du viel recherchiert für dieses Buch? Du hast das dickste Buch geschrieben, deswegen fange ich mal bei dir an.
Ja, dann haben wir das schon mal aus dem Kopf. Ja, ich habe ziemlich besessen recherchiert. Ja, das hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich wollte sehr, sehr tief rein in die Themen. Bundeswehr in Afghanistan, wie haben sich die Jungs da unten gefühlt? Die Mafia, die kalabrische Drangheta ist ja die erfolgreichste und mächtigste Mafia-Organisation. Nicht nur in Italien, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Und das waren natürlich sehr, sehr große Themenkomplexe. Und ich wollte auch möglichst viel reinpacken. Ich habe hier und da mal auch eine Abzweigung genommen und habe versucht, mal ein bisschen zu erklären, die Hintergründe. Und das war mir sehr wichtig.
Ja,
viel Recherche.
Ja. So eine Buchmesse hier zu besuchen, ist das sehr viel Freude oder einfach sehr anstrengend, dass man danach eine Woche Urlaub braucht?
50-50. Also ich finde es wahnsinnig toll, wenn man irre viele schöne Begegnungen hat, also mit Leser, mit Leserin, was ich überhaupt an der Buchmesse irre finde, dass man denkt, das Buch ist doch nicht tot. Also wir klagen immer, der Branche geht so schlecht. Also wenn man hier unterwegs ist, dann denkt man, das kann uns so schlecht gar nicht gehen. Das ist wirklich durch alle Bevölkerungsschichten, Leser, Leserinnen, finde ich klasse, aber man ist auch erschlagen.
Ja, man muss ja tatsächlich mal eine Sache sagen. In den letzten Jahren wurde, und das ist ja Fakt, ein Leserrückgang beklagt. Da wurde immer eine Zahl, eine Millionenzahl in den Raum gestellt. Das ist natürlich nicht schön, dass immer weniger Leute lesen. Dennoch muss man, ist eine andere Zahl, finde ich, noch viel relevanter, denn die Buchbranche macht insgesamt noch mehr Umsatz als die Kinobranche in Deutschland, als die Musikbranche in Deutschland und die Gamingbranche zusammen. Mhm. Mhm. Also,
die Hälfte davon
und, das, und alle denken...
Die Hälfte davon
Nein, aber das muss man einfach mal sagen, weil ich finde, wir müssen halt auch aufhören, das irgendwie tot zu reden. Ja, jeder, der jetzt ein Buch in die Hand genommen hat in den letzten Jahren, hat sich ja schon als Dinosaurier gefühlt, an zu einer aussterbenden Gattung zu gehören. Dabei ist es eigentlich das Coolste, was man machen kann, mal wieder den Kopf frei zu bekommen und sich auf ein Buch zu konzentrieren.
Ja, also was mir immer wieder auffällt, ist, dass es offensichtlich so ist, dass viel mehr Frauen Bücher lesen als Männer. Also ich achte schon mal drauf, ich fahre viel Zug und was weiß ich, ob ich mal irgendwo bin oder auch am Strand in Italien. Also ein Mann mit einem Buch in der Hand muss man lange suchen. Da habe ich wirklich den Eindruck. Und Frauen lesen halt viel mehr, warum immer das so ist. Für mich gilt das nicht, ich lese viel.
Ich kenne auch, ich kenne wirklich so viele Männer, die lesen. Aber man muss es ihnen schon ein bisschen in die Hand drücken. Man braucht, also sie brauchen ein bisschen Anleitung manchmal. Anleitung. Aber dann funktioniert es eigentlich ganz gut.
Da gab es ja auch mal ein ganz interessantes Experiment. Da hat man so 100 Männer ein Buch lesen lassen, den selben Titel haben 100 Frauen gelesen. Und danach wurden die separat befragt und die Männer wie die Frauen sollten die Hauptpersonen beschreiben. Und während die Männer sich wirklich sklavisch an die Beschreibung gehalten haben, die der Autor vorgegeben hat, war das bei den Frauen nur eine ganz lose Regieanweisung. Also ob der nun groß, blond, dick, dünn, braunhaariger, keine Ahnung was, so wie sich die Frau den halt vorstellen wollte. Das zeigt eben auch, dass natürlich Frauen, und warum das so ist, kann ich jetzt nicht analysieren, aber sich ihr eigenes Bild machen wollen, selber, also mehr mit Fantasie ganz
mehr
anders
Fantasie
umgehen.
Investieren.
Genau, und deswegen auch wahrscheinlich eher zum Buch greifen, weil das natürlich mehr Raum für Fantasie.
Ja. Habt ihr männliche oder weibliche Leser vor Augen, wenn ihr schreibt? Oder ist das androgyn oder hat das gar kein Bild?
Ich spiele nur für den Trainer. Also ich schreibe nur für meinen Lektor tatsächlich. Mhm. Und der ist ein Mann. Okay. Ja, aber ich bin vollkommen überfordert, wenn ich mir Leserinnen und Leser vorstellen soll. Weil ich glaube ich auch immer... Mir macht es eher dann so ein bisschen Angst, wenn ich denke, dass Menschen das tatsächlich lesen. Ich bilde mir immer ein, ich spiele nur für den Trainer, ich schreibe für meinen Lektor. Und wenn der zufrieden ist, dann Haken, Check, nächster.
Bei mir auch so.
Ist auch einfacher,
wenn man einen. Mein erster Trainer ist meine Frau, die kriegt als erstes zu lesen. Ist dann oft sehr kritisch auch. Immer viel Support, aber auch Kritik und so. Und das und dann könntest du noch anders. Das finde ich immer sehr wertvoll.
Und ich finde es immer noch faszinierend. Du bist quasi mit Neuland mit diesem Buch als Krimi und hast das dickste Buch hingelegt. Ja, das ist ja eigentlich, das muss man doch erstmal hinkriegen. Über 500
nicht,
Seiten.
Aufhört.
Du wusstest nicht, wo man aufhört, wie die Doktorarbeit, die bei 1000 Seiten irgendwo im Niemandsland endet.
Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Hatte ich mir am Anfang auch nicht unbedingt so vorgestellt. Ich hatte da keine Vorstellung oder Vorgabe. Ja, ja. Aber ich habe irgendwann gemerkt, oh wow, jetzt bist du schon auf Seite 300 und eine ganz wichtige Person ist noch gar nicht aufgetaucht. Und dann war es schon klar, dass es halt ein bisschen länger wird. Aber ich mag dicke Bücher.
Das
geht nicht für jeden.
Während der Tour auch? Während ihr tourt? Schreibst du auch während ihr tourt?
Nein, das kann ich nicht. Also ich muss mich schon ziemlich sehr konzentrieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch Kollegen ist. Ich kann eigentlich wirklich nur richtig schreiben oder etwas dann fertig kriegen, wenn ich sehr strukturierten Tag habe. Ich fange morgens an, mache dann eine Pause und schreibe nachmittags weiter.
Alle nicken.
Und zwar ganz regelmäßig.
Ja. Ich habe ein schulpflichtiges Kind, also bei mir geht das gar nicht anders. Ich habe ab 7:30 morgens Zeit und ab 16 Uhr keine mehr. Mhm. Und da muss man, das ist halt wie so, ne? Du hast ja auch Kinder, das ist halt echt so ein Dayjob. Bam, bam, dann Wäsche waschen, Essen machen.
Das ist auch gut beizubehalten. Also meine Kinder sind aus dem Haus und ich schreibe trotzdem immer noch in der Kernschulzeit.
Das ist super.
Ich habe Angst vor allem anderen.
Vor diesem Ausufern, dass man sich selbst so...
Wenn ich dieses Fass aufmache, dann ist vorbei. Wenn ich dann denke, ach nee, nachmittags kannst du auch, dann glaube ich, dann wird es nichts.
Plopp.
Ich schreibe in der Kernschulzeit. Wunderbares Wort. Das habe ich hier noch nie gehört. Ja. Zieht ihr euch zurück, räumlich? Ich hatte vorhin eine Kollegin, Schriftstellerin, die schreibt in der Universitätsbibliothek, weil da Ruhe ist und weil sie da keiner kennt. Sie heult aber immer wie ein Schlosshund, wenn es dramatisch wird. Und die Juristen um sie herum, die gucken dann immer etwas skeptisch, weil sie denken, was heult die beim BGB? Aber es ist ja natürlich ein Buch, was sie schreibt. Ildiko von Kürti.
Das ist nicht schlecht, sich selbst zu Tränen rühren und schreiben.
Wer schreibt noch mit Hand? Wer schreibt noch mit Hand? So, Entschuldigung.
Wer schreibt noch mit Hand? Genau, wir nehmen die Finger und die setzen wir auf die Tastatur. Ich entwickle tatsächlich meine Stoffe noch mit der Hand. Oder ich bin wieder dazu übergegangen, mit dem vorletzten Buch, glaube ich. Also ich habe so ein Skizzenbuch und viele verschiedene Stifte. Und also eine Freundin hat mal versucht, mir Sketchnoten beizubringen. Und ich tue jetzt so, als ich kann das natürlich überhaupt nicht. Nicht malen, aber ich male dann so Kreise und da schreibe ich was rein und dann mache ich so einen Pfeil und nochmal so. Und das finde ich total toll. Also sich, ne, Stichwort behalten Sie den Überblick. Sich das mal, diese Verbindung Hand-Kopf, wenn man die herstellt, wenn man es einmal aufgeschrieben, man kennt es von Einkaufszetteln, ne? Einmal so Milch, Butter aufschreiben, dann geht man da anders durch den Supermarkt, auch wenn man den Einkaufszettel vergessen hat. Also insofern, ich finde das total toll, das mit der Hand wieder zu entwickeln und da richtige Bilder zu malen und dann setze ich mich aber hin und fange an zu tippen.
Ich mache das auch so. Mein Problem ist bloß, ich habe so eine Sauklaue, dass ich das überhaupt nicht mehr lesen kann, was ich da vor zwei Tagen geschrieben habe.
Du musst größer schreiben. Ja. Sketchnoten.
Ja. Oder Flipcharts mir holen.
Ganze Wände bemalen. Genau.
Das arme Haus, wenn wir die Wände bemalen. Wollen wir mal in die Bücher einsteigen? Also wir haben 10 Minuten für jeden Autoren vorgesehen, um so ein bisschen ins Detail einzusteigen, damit Sie ein Gefühl bekommen, wie schreibt er oder sie, wie ist der Style, wie ist die Geschichte ein bisschen, reden wir drüber. Aber ich will auch immer den Menschen weiterhin kennenlernen, also nicht nur das Buch, also ich hake da auch rein und quer. Wollen wir, siehst du mich überhaupt da hinten auf die Distanz, Kai?
Ja, bei dir anfangen? Kann ich ganz gut erkennen.
Okay,
ja,
dann ist gut. Dann würde ich bei dir anfangen und dich bitten, vielleicht ein Wort, einen Gedanken zu diesem Buch, was es vielleicht zusammenfasst, ein spannendes Wort mir zu erzählen.
Ja, gut, okay. Also das Erste, was mir natürlich einfällt, ist Rubikon. Rubikon ist der Fluss ohne Umkehr. Darum geht es auch in dem Buch. Ein Mann trifft eine Entscheidung, die überschreitet eine Grenze, hinter der es kein Zurück mehr gibt. Und dann gibt es eben dramatische Ereignisse.
Den Rubikon gibt es wirklich, ne?
Den hat es wohl gegeben. Heute weiß kein Mensch mehr, wo
der liegt. Ich habe es vorhin gegoogelt.
Ja, aber es ist
völlig Rubikon, ein Fluss in Italien.
Ja, ja, aber es ist völlig umstritten, welcher Fluss das war.
Ach so.
Ja, ja. Also es ist ein kleiner Grenzfluss zum Römischen Reich. Cäsar hat ihn überschritten mit seinen Truppen und das bedeutete Bürgerkrieg.
Okay, das heißt sozusagen, da kam es ins Metaphorische, über den Rubikon gehen, heißt, du überschreitest eine Grenze, ein Point of No Return, eine Grenze nicht nur im ländlichen Sinne, sondern auch in jeder Hinsicht.
Genau, es geht ja um einen Afghanistan-Veteran, Ex-Elite-Soldaten, der nach seiner Rückkehr nicht mehr in sein ziviles Leben zurückfindet und dann ein unmoralisches Angebot bekommt, um aufgrund gewisser Umstände eben Auftragsmord zu begehen für die 'Ndrangheta und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf.
Er soll jemanden killen?
Ja.
Und er verliert sich dabei selber?
Ja, er verliert sich und er findet sich, aber auf eine sehr, sehr... spezielle Art.
Er verliebt sich.
Auch das da kommt dann natürlich auch noch. Ja. Was die Sache ja nicht leichter macht in seinem Job. Also das ist eigentlich etwas, was man vielleicht eher vermeiden sollte, wenn man so einen Job macht.
Ja, das stimmt. Wie kamst du auf die Geschichte?
Puh, gar nicht leicht zu sagen. Es gab vor vielen Jahren mal eine Zeitungsmeldung, wo genau das Thema, es darum ging, dass ein ehemaliger Elite-Soldat der Bundeswehr sich wohl verdingen wollte, tatsächlich auch als Auftragskiller. Das ist vorher aufgeflogen. Der Junge war wohl nicht allzu helle. Aber ich habe mich gefragt, wie es wohl ist, wenn das jemand macht, der es wirklich drauf hat, der clever ist und der auch in der Lage ist, ein Doppelleben zu führen, was meine Figur tut.
Wollen wir, damit wir in den Fluss ein bisschen reinkommen, vielleicht so eine halbe Seite mal hören oder ein Dreiviertel, up to you, um zu verstehen, wie du schreibst.
Ja, ganz kurz, beginnt mit einem kurzen Gesprächsfetzen zwischen Karl Overbeck und seiner Frau Dani. Und es geht darum, dass er nach 2 Einsätzen nochmal nach Afghanistan gehen will. Als er Dani dann vor 4 Monaten eröffnet hat, dass er zum Ende seiner Dienstzeit ein drittes Mal gehen wollte, ist sie erstmal ausgeflippt. Sie hat ihn mit ihren slawischen Nixon-Augen, in die er immer noch verliebt ist, angelasert und gefaucht. Warum zum Teufel nochmal? Du hast doch wirklich deinen Beitrag geleistet da unten. Was ist mit uns? Was ist mit mir und Lilly? Dani, ich bin Spezialist, davon hat die Bundeswehr nicht so viele. Und ich habe eine besondere Verantwortung für die Kameraden da unten. Karl meinte das so, wie er es sagte, aber es war nicht die ganze Wahrheit. Da war noch etwas anderes, etwas, das er sich selbst nicht ganz erklären konnte. Er hat schreckliche Dinge in Afghanistan gesehen. Dinge, die sich nicht erzählen ließen, jedenfalls nicht in dieser Welt der gepflegten Vorgärten und gestylten Fingernägel. Es war vielleicht nicht ganz normal, vielleicht war es auch ein bisschen krank, aber es zog ihn unwiderstehlich noch einmal zurück in dieses öde, gewalttätige Land. Zu den anderen Jungs, zu Abby, zum Feind. Diesen Feind, der so gesichtslos und überall und nirgends ist, hat er bis jetzt nicht wirklich zu fassen gekriegt. Aber da ist ein Erlebnis, das ihn tief beeindruckt hat. Bei seiner ersten Afghanistan-Tour war er mit Abby auf dem Rückweg von einer Beobachtungsstellung. Sie liefen einen Feldrain entlang, als plötzlich das Feuer auf sie eröffnet wurde. Ein paar Kugeln sirrten so nah über Karls Kopf hinweg, dass er den Luftzug zu spüren glaubte. Sie warfen sich in den ausgetrockneten Bewässerungskanal, neben dem sie gingen, und kauerten sich hinter der Böschung zusammen. Und dann, als das Tak-Tak-Tak der AK-47 für einen Augenblick verstummt, kommen sie hoch und sehen in etwa 70 Metern Entfernung dicht bei einer Baumreihe 2 kleine Staubsäulen, aufgewirbelt vom Explosionsdruck 2 Gewehre. Sie schießen in die Richtung. Die AK-47 rattern wieder los, aber diesmal ein Stück weiter links. Ohne abzutauchen, schießen sie ein paar Minuten zurück. Irgendwann antworten die anderen nicht mehr. Karls erstes Gefecht ist eine kurze Angelegenheit gewesen, doch es hat einen tiefen Eindruck in ihm hinterlassen. Es war ein nie gekanntes, rauschhaftes Gefühl, ein großes Jetzt, das keine Vergangenheit und keine Zukunft kannte. Der jähe Sturz in die Todesgefahr, das Aufrauschen aller Sinne und Instinkte, die Beklemmung des Beschossenwerdens und die Entladung des Zurückfeitens. Es waren Augenblicke, in denen das Blut heiß in den Ohren rauschte, das Herz fast zum Hals heraushämmerte und der Atem keuchend ging. Die Mündungsblitze der Gegner, die Leuchtstreifen der eigenen Munition, untermalt vom seltsamen hölzernen Tackern der Kalaschnikows und dem viel dumpferen Pat-Pat-Pat der eigenen Waffen. Der Kordittgeruch des Schießpulvers, das bedrohlich nahe Sirren der feindlichen Kugeln. Und Abby an seiner Seite, der für ihn fightete, genauso wie er für ihn. Das verstörende und überwältigende High des Kampfes. Karl hat von dieser Droge gekostet und sie geht ihm nicht mehr aus dem Sinn.
Eindrucksvoll. Kai Habay, Rubicon. Du hast natürlich auch eine sehr starke Vorlesestimme, muss man dazu sagen. 19 Stunden hat, glaube ich, das Einlesen des Buches gedauert. Ne?
Das Einlesen Dezember. Hat länger gedauert, aber es ist, glaube ich, am Ende 19 Stunden. Ja.
Wow.
Ja, ja.
Was ich an dem Buch sehr schätze, ist, dass es sozusagen diese Afghanistan-Seite hat, also dieses fast eine Reportage von einem echten Afghanistan-Soldaten, aber eben auch diese Geschichte im alten Land und dann die Geschichte in Italien. Also es ist sozusagen ein Potpourri auch an Spielfeldern, der dann zusammenkommt. Das fand ich sehr eindrucksvoll an dem Buch. Warst du auch in Italien und in Afghanistan für die Recherchen?
In Afghanistan war ich nicht. Ich habe lange Gespräche geführt mit Veteranen, die da unten waren, gerade um die Zeit 2010, als die Bundeswehr in heftige Gefechte verwickelt war. Ja, und das war sehr erhellend, aber zum Teil auch sehr erschütternd.
Eindrucksvoll. Eindrucksvoll, Kai Habay, Rubicon. Dankeschön. Wollen wir gleich weitermachen mit Simone Buchholz? Wir bleiben in Hamburg sozusagen räumlich. Ihr beide seid Hamburger, ne? Oder lebt in Hamburg?
Ich lebe in Hamburg.
Und ich auch, hey. Ja.
So hätten wir das auch geklärt.
Um die Ecke. Da gibt es öfter.
Bei ja. Simone spielt es gerne in dunklen Spelunken. Hier in auf St. Pauli.
Muss man sagen.
Ja, auf St. Pauli. Auf St. Pauli. In einem Hotel Cartagena. Das gibt es aber nicht wirklich, oder?
Nee. Es gibt das Hotel, in dem das spielt, aber es heißt natürlich anders.
Okay.
Will mich ja nicht angreifbar machen.
Nee. Hast du ein Wort oder einen Satz, den du aus dem Buch vielleicht, um neugierig zu machen, erzählen möchtest?
Soll ich jetzt nur ein Wort sagen?
Du sollst das, was du... Wort.
Kokain.
Kokain.
Das reicht. Ah. Ich kaufe das.
Es ist die Geschichte von einem Mann, der, ich sag mal, an die falschen Freunde gerät im falschen Land. Ne?
Der feiert mit den falschen Leuten und trifft, wie das ja im klassischen Roman noir oft der Fall ist, einfach ein paar falsche Entscheidungen und setzt dadurch eine Kette von Ereignissen in Gang, die... die machen, dass ihm das Leben so ein paar Verletzungen schlägt, die man eigentlich nicht reparieren kann. Das ist wahrscheinlich, wenn man das Buch liest, den Leserinnen und Leser auch ganz schnell klar. Aber ihm ist es nicht so klar und er versucht, das doch noch mal zu reparieren, indem man sich an dem Menschen rächt, der seiner Meinung nach schuld an seinem ganzen Unglück ist. Mhm. Und holt das ganz große Besteck raus und nimmt eine Bar quasi in Geiselhaft. Also in einem Hotel im 20. Stock gibt es so eine Bar an der Hafenkante in Hamburg. Da feiern ein paar Leute, unter anderem auch
so die Hauptfiguren. Wir ahnen, welches Hotel das sein könnte. Ich meine, so viele gibt es da nicht.
Da stehen schon ein paar. Kleinere, größere.
Okay.
So. Genau, und es kommt da oben relativ früh in dem Buch zu einer Geiselnahme. Und da sind dann so 30 Leute drin, inklusive Geiselnehmer. Und dann entsteht das, was in so einer Situation entsteht, nämlich eine Extremsituation. Die Leute kommen so ein bisschen an den Rand ihrer eigenen Existenz und packen Stück für Stück aus, genau. Würde ich sagen. Und es gibt halt die Geschichte dieses Mannes, der, warum auch immer, da oben mit 10 anderen und vollautomatischen Waffen reingelatscht ist.
Ja, und das finde ich das Packende. Wir sind nämlich Bums in einer Art Kammerstück. Es ist eine Kammer, in der das spielt und die Leute sind auf Existenzielles, nämlich auf Leben und Tod reduziert. Ja, jeder könnte der Nächste sein, die Waffe könnte gegen ihn gerichtet sein und er wäre weg.
Wobei es gibt ja eine offene Bar, also es ist ja eine relativ charmante Geiselnahme.
Ja.
Also es gibt, ne, die können da trinken, die haben zu essen, es geht eigentlich nur... Also es geht nur einem so ein bisschen an den Kragen.
Willst du noch eine Stelle vorlesen?
Ja, mein Problem ist, dass ich ohne mein Buch aus dem Hotel gelaufen bin heute Morgen.
Okay. Ich sehe schon.
Es ist Messe Samstag, ey, da kann sowas passieren. Jetzt habe ich nur sich natürlich... Ja, ich habe... hören Sie mir noch kurz zu, ich habe gleich die richtige Stelle. Ich bin auch dann ganz... So, genau.
Judith hat es in einer Nacht gelesen, ne? Oder in einer ganz kurzen Zeit.
Ja, in einem Tag. Weggeatmet. Sofort.
Meine Bücher sind ja nicht so dick.
Ich wollte es eigentlich mit auf die Buchmesse nehmen und auf der Fahrt lesen. Habe es am Tag vorher, Respekt, toll, ich bin sowieso Fan. Ich habe alle anderen auch weggeatmet.
Kannst du auf,
ich
habe Hilfe. Okay. St. Pauli im Sommer 1984. Henning stand am Hafen, gerade war ihm die Nacht zerbrochen. Von Osten schlichen sich das Licht und die Elbe an. Sie versanken fast in den Geräuschen, die der Morgen durch die Stadt schickte. Und auch Henning hatte nichts dagegen gehabt, einfach irgendwo zu versinken. Er schaute aufs Wasser und den Schiffen hinterher. Der warme Wind kitzelte seinen Nacken. Er hatte die Hände in den Hosentaschen, er hatte Hunger. Ein bisschen Kleingeld war da noch, aber es reichte nicht mal für ein Fischbrötchen. Er hatte sein ganzes Geld für das Mädchen ausgegeben, Elisabeth. Oder wie sie hieß. Er hatte sie in der Markthalle kennengelernt, auf dem Black Flag Konzert, auf das er sich wochenlang gefreut hatte. Als sie ihn so von der Seite angelächelt hat, wusste er für ein paar Sekunden nicht, in wen er mehr verknallt war, in Henry Rollins oder sie. Dann haben sie getanzt, sie war wild und hat gelacht, das hat ihm Glück in die Blutbahn gespült. Nach dem Konzert hat er sie nach St. Pauli eingeladen, mit der ganzen lauten Musik in den Knochen. Sie sind zu Fuß gegangen, es war ja warm. Dankeschön.
Kurz und knapp. Simone Buchholz, vielen Dank. Dankeschön. Wie kamst du auf die Idee? Auch ein Zeitungsartikel, der so einen Urimpuls setzt? Oder? Oder ein Gespräch?
Ja, tatsächlich hatte ich wollte gern so ein Kammerspiel mal machen. Ich mag es, von geschlossenen Systemen zu erzählen und was das mit Menschen macht. Und in dem letzten Buch der Serie in Mexiko Ring sind die geschlossenen Systeme, ist eine Form der organisierten Kriminalität, nämlich Clanfamilien. Und habe versucht, da zu erzählen, was mit Menschen passiert, die in solche Familien reingeboren werden und die dann entweder da mitmachen, da versuchen zu leben oder auszubrechen. Und in dem Buch dachte ich halt, ich mache mal wirklich so ein Locked-In-Ding. Und dann muss man halt schauen, dass die Leute da nicht mehr rauskommen. Und das ist meistens über vollautomatische Waffen dann ganz gut zu erledigen. Und dann habe ich, glaube ich, mal so eine Meldung gelesen, dass in Hamburg so viel Koks im Abwasser ist, wie überhaupt noch nie. Also in Deutschland ist wirklich im Moment, es wird gekokst wie wahnsinnig. Und die Städte sind so Hamburg, Dortmund, Frankfurt, glaube ich. Aber Hamburg ist echt,
ganz vorne mit dabei.
Es schneit ja so oft bei uns. Wir haben ja so harte Winter. Nein, es ist wirklich, das sind krasse Zahlen. Und ich weiß das vor ein paar Jahren, weil ich auch relativ viel mit der Polizei rede über organisiertes Verbrechen. So ein Zufallsfund, ein Wochenfund, eine 1,7 Tonnen Lieferung war im Hafen. Und inzwischen sind wir bei fast 5 Tonnen. Ja. Und das fand ich interessant, das wollte ich mir mal anschauen. Und was das halt, was organisierte Kriminalität, Drogenhandel mit Menschen macht, die dann andere wiederum in eine Situation bringt, aus der sie nicht raus können. Das ist vertrackt.
Es schneit so oft bei uns, finde ich auch eine schöne Metapher, um die Drogenstadt Hamburg zu charakterisieren. Du wohnst selbst auch auf St. Pauli, ne? Die Geschichte spielt, glaube ich, in den 80ern und du wohnst seit 1996, hatte ich mal gelesen.
Ja, seit 1996.
Muss man da in eine andere Zeit eintauchen, wenn man St. Pauli 15 Jahre früher hat? Ich meine, St. Pauli ist ja ein Stadtteil, der sich sehr stark auch gewandelt hat.
Ja, es ist ja inzwischen alles, also es gibt so dieses ganze Rotlicht noch, aber es ist eigentlich nur eine Kulisse dafür, dass die Stadt Hamburg damit sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Und man muss da schon mit ein paar Leuten reden, die sich da auskennen. Ich habe viel geredet mit Frank Göre zum Beispiel, dem großen alten
Mann
auf das Hamburg Noir. Aber auch mit Polizisten aus dem Drogendezernat, die einfach mit 16 ihr erstes Praktikum da gemacht haben und da als junge Drogenfahnder viel unterwegs waren. Und man kann sich so tolle auf dem NDR so tolle Dokus angucken über Gangs in den 80ern. Und dann sieht man, wie trostlos das alles noch war. Also wenn man jetzt nach St. Pauli kommt, ist es total bunt und divers und es ist wirklich ein schöner Ort, da zu leben, weil so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Ecken der Welt da friedlich zusammenleben und es gibt so viele Sprachen zu hören. Es ist halt ein Hafenstadtteil. Aber früher war es auch einfach ein Stadtteil, der echt auch ein ganz trauriger, grauer Ort voller idiotischer Pissbirnen war. So, und da muss man dann halt weg. So wie.
Ein schöner Schlusspunkt auch, um die Simone Buchholz Hotel Cartagena sehr zu empfehlen. Auch ein sehr schönes Buch. Vielen Dank. Simone.
Danke fürs.
Judith ist dabei mit Helle und die kalte Hand. Das ist ein Wortspiel. Helle ist eine Frau.
Helle ist eine Frau, das ist ein Vorname, ein dänischer Vorname, auch ein gängiger Vorname. Kannst du das mal so ein bisschen in die Kamera? Es wurde nämlich hier schon geklaut.
Oh.
Es ist nicht da.
Ja. Ich habe dein Buch geklaut. So, keiner verlässt die Messe.
Keiner verlässt den Raum. Das klaut übrigens auch bitte keiner.
Also ich wollte gerade sagen, das sind ja die besten Bücher, ne, die geklaut werden zuerst.
Das ist, glaube ich, die meistgeklauten Bücher auf der Messe.
Die meistgeklauten Autos habe ich letztens gelesen.
Also wissen wir jetzt.
Die meistgeklauten Bücher können wir auch machen. Dieses Buch klaut bitte keiner, das kommt erst nächste Woche auf den Markt. Das einzige Exemplar auf der Buchmesse.
Oh,
ich habe noch die Druckfahne.
Das macht sie jetzt noch interessanter.
Doch. Wir müssen nur beide drauf achten. Ja. Oder deine Geschichte, erzähl ein bisschen. Also Helle ist eine Frau, der Krimi, wir sehen es auch hinter uns auf der Wand, ist ein nordisch inspirierter Krimi.
Ja, nicht nur nordisch inspiriert, der spielt in Dänemark.
Im Norden
Dänemarks. Im Norden Dänemarks, im nördlichen Jütland, in Skagen.
Aber er hat auch diese Faszination dieser nordischen Landschaft, der nordischen Sprache. Norwegen ist Gastland, also jetzt nicht Dänemark, aber Norwegen.
Wollte gerade sagen.
auch mit vielen Krimis versehen. Hast du auch norwegische Krimis auf der Pfanne bisher gehabt? Oder ist es eher, wenn du an Skandinavien-Krimis denkst, die Schweden-Krimis?
Nee, ich habe auch norwegische Krimis gelesen. Also Gunnar Stahlesen zum Beispiel ist ein Autor, den ich ganz toll finde. Der ist hier gar nicht so bekannt, wie er eigentlich bekannt sein sollte, finde ich. Oder ist er,
also in Großbritannien ist er
ganz toller Autor, der mich auch sehr inspiriert hat, finde ich.
Also, unterscheiden die sich die Skandinavien-Krimis in der Tonalität, dass die Schweden-Krimis einfach, sag ich mal, sehr...
Nee, ich finde, das kann man nicht sagen. Also ich finde, dass sich natürlich die Autoren untereinander unterscheiden. Es gibt einfach sehr unterschiedliche skandinavische Krimis, die kann man nicht in einen Topf schmerzen. Also man kann nicht sagen, die Skandinavier sind alle so und düster und also da sind auch nicht alle sozialer Realismus. Ne? Wenn man so Sieur Valö, das waren so die ersten. Das ist schon sehr unterschiedlich, aber ich finde jetzt nicht so länderunterschiedlich. Also die Norweger sind so, die Isländer sind, glaube ich, nehmen noch mal so eine Sonderstellung. Und finnische Krimis kenne ich gar nicht. Weiß ich nicht. Kennt ihr finnische Krimis? Kenne ich, also ist, bin ich jetzt nicht so...
Ich kenne nur einen finnischen Krimi-Autor, Antti Tuominen.
Okay.
Und den finde ich ganz toll, der ist so schwarzhumoriges Zeug. Hat aber früher ganz darke Sachen geschrieben. Also die sind sehr... Entschuldigung, ich will
gar nicht. Die Finnen und die Isländer haben ja auch ihre große Fangemeinde, ja, weil es eben so die Underdogs sind der Länder. Die Norweger auch so ein bisschen, die gelten galten zumindest früher so ein bisschen als die langsameren Schweden, sagen wir in Anführungsstrichen, ja, also hatten immer ein bisschen zu leiden unter dem großen Vormacht Schweden, die auch immer einen entsprechenden Anspruch mit sich rumtragen. Wer ist der größte von den nordischen Autoren? Spontane Antwort von einem? Einen ganz großen nordischen Autoren oder Autoren?
Sjöwalle.
Wegweisend.
Also. Ja. Keiner sagt Wallander?
Ich habe alle Wallander-Krimis gelesen, obwohl es gar nicht so mein Genre ist. Ja. Ich komme ja vom Thriller und weil die haben es mir sogar, ich muss gestehen, sogar noch mehr angetan als die Stieg Larsson-Thriller. Okay. Aber es liegt halt daran, dass es so eine bestimmte Zeit war, wo ich die einfach wirklich weggesuchtet habe.
Ja. Also der erste Wallander war schon Meilenstein. Also der erste Wallander war was Besonderes auf dem Markt. Das hat mich schon, das hat auch reingehauen. Das war auf alle Fälle, das hat mich schon auch geprägt.
Ja. Also ich, es ist ja auch ein Thema in deinem Buch, dieser Wohlfahrtsstaat Schweden, in deinem Fall Wohlfahrtsstaat Dänemark, der den Menschen, die am meisten Hilfe brauchen, nämlich die mit dem, was sie tragen, am Leib ankommen, eben nicht mehr diesen Wohlstand bietet, sondern sie mit sehr kalter Schulter abweist.
Ja, wir haben ja immer das Bild vom Sozialstaat, von den Skandinaviern, die so unheimlich offene Gesellschaft haben und so ein toll funktionierendes Sozialsystem. Das entspricht nicht immer der Realität und es betrifft natürlich vor allem nicht immer alle Menschen, die in Skandinavien leben. Es betrifft vor allem originär Skandinavier, also die von diesem System aufgefangen werden. Aber die Menschen, die dorthin flüchten, fallen dort genauso durchs Netz wie bei uns. Und es gibt eben, das wissen wir ja auch, seit langem schon eine sehr starke rechtspopulistischen Bewegungen in Dänemark, auch in Schweden. Und das hat mich beschäftigt. Das ist auf alle Fälle das Thema des Romans.
Ja. Also es beginnt, willst du vielleicht eine Stelle auch vorlesen?
Ja, ich
dass
war
man
nicht
so ein bisschen in den Flow
das ist so ein bisschen
reinkommt. Ich erzähle noch kurz.
Man so toll, entdeckt, dass du auch kein Buch dabei hast.
Ich habe mal, noch...
Ja. Danke. Ich habe noch dem Verlag letzte Woche, muss ich da was lesen oder ist nur Gespräch? Und da hieß es, nein, es ist nur Gespräch.
Alles gut. Ja. Aber wenn es eine spannende Stelle gibt, dann ist es immer gut, um in den Flow reinzukommen. Also man entdeckt eine Frau an einem Strand. Frau ist asiatischer Herkunft wahrscheinlich, mutmaßlich.
Genau, es wird, ich muss dazu sagen, in Skagen gibt es nicht viel. In Skagen ist Dänemark praktisch zu Ende. Also Skagen ist eine Langzunge, an deren Ende ist ein Ort, der nennt sich Grenen und da treffen Nord- und Ostsee ineinander. Ist relativ
kann man so
populär.
Mit einem Fuß in der Nordsee,
man kann,
einem Fuß
genau,
in der Ostsee.
Genau, die haben auch verschiedene Farben dann, also es ist ganz toll, ist ein mystischer Ort, finde ich, ein toller Ort. Da gibt es nichts, da gibt es einfach nichts und da gibt es Sand. Und in diesem Sand, in Europas größter Wanderdüne in Rohrbjerg Miele, erscheint eine Hand. Und diese Hand gehört zu einer Frau. Und meine Kommissarin Helle Jespers muss erst mal rausfinden, wer ist diese Frau, woher kommt die? Und das ist nicht so einfach, weil sie in Dänemark nicht gemeldet ist, weil sie nach Dänemark geflüchtet ist. Und Ja, und die entdeckt so ein bisschen die Grenzen der, der toleranten dänischen Gesellschaft. Das ist, und ich möchte vielleicht jetzt in dieser Stelle die Helle vorstellen, weil das ist eigentlich die wichtigste, die meine Krimis trägt. Helle verschwand im Schlafzimmer, um sich die klammen Sachen vom Körper zu reißen und in einen Hoodie sowie Jogginghosen zu schlüpfen. Dabei streifte ihr Blick den Spiegel. Ist das hier richtig? Ich habe das Gefühl, ich habe keinen Ton. Okay. Eine fremde Frau sah sie gehetzt an. Ein trauriger Blick aus verschatteten Augen, triefnasse, dünne Haarsträhnen klebten an Wangen und Stirn. Unter dem Sport-BH wölbte sich ein weißer Bauch in mehreren Rollen, der zu kleine Baumwollschlüpfer verschwand fast darunter. Helle hielt inne und richtete sich auf. Sie zwang sich, der Frau im Spiegel in die Augen zu blicken. Wer war das und warum zum Teufel ging's der so schlecht? War sie krank? Nein. Jemand gestorben? Auch nicht. Musste sie auf der Straße leben? Helle schüttelte den Kopf und sah weg. Stell dich nicht so an, Helle Jespers, dachte sie. Was ist denn verdammt nochmal mit dir los? Dabei wusste sie ganz genau, was los war. Sie hatte sich gehen lassen. Der fürchterliche Fall vor einem Dreivierteljahr, die Anspannung wegen Leifs Abitur, die Abwesenheit gleich zweier Kollegen und last but not least die Erkenntnis, dass ihr Sohn nun auch erwachsen war und sie verlassen würde, hatten dazu geführt, dass sie in ihrem eigenen Leben keine Rolle mehr gespielt hatte. Sie war müde und fühlte sich ausgelaugt. Helle setzte sich aufs Bett und starrte die Frau im Spiegel an. So nicht, dachte sie. Morgen würde sie sich Unterwäsche kaufen, immerhin ein Anfang. Sie rubbelte sich die Haare halb trocken und kramte aus der Schminkschublade ein altes Creme Rouge hervor. Es roch ranzig, aber Helle schmierte sich trotzdem ein paar Tupfer auf die Wangenknochen. Sie sah gleich frischer aus. Was fand Bengt nur immer noch attraktiv an ihr, nach 20 Jahren Ehe? Sie nahm sich vor, sich ein bisschen mehr Mühe zu geben, mit sich, aber auch mit ihrem Mann. Er war, neben Emil, ihr Hund, einer der wenigen, die sie noch aushielten.
Dankeschön, Judith Arendt, hallo und die kalte Hand. Solche Beschreibungen, passiert es, dass Gäste auf Partys sagen, sag mal, diese Person, die du da beschreibst, könnte ich das sein?
Die sagen eigentlich alle, die ist ja wie du. Daran denke ich auch mal beim Schreiben, weil du die Frage vorhin gestellt hast. Also Helle trinkt relativ viel und ich denke dann, oh Gott, was denken die Leser von mir?
Die können abstrahieren.
Ja.
Die können abstrahieren.
Ja, weil je mehr die in den Büchern trinken, desto weniger müssen wir trinken. Das ist halt, das ist so, das hält uns so gesund. Also das ist bei mir immer ein
Effekt. Das ist Ablasshandel.
Ja, einfach lass die ordentlich, die müssen das krachen lassen und dann ist zu Hause ganz.
Das ist wie Kommissario Montalbano, der immer die besten Gerichte isst, weil der Autor, der es schrieb...
immer auf Diät?
Wie?
Immer auf Diät ist?
Nee, der durfte nicht essen. Der war irgendwie, der Arzt hat es ihm verboten, diese ganzen fettigen, guten Fisch und sonstigen Gerichte zu essen. Also hat er seinen Montalbano, Krimi-Autoren, die besten Gerichte. Und jeder Mordfall wurde erst dann gelöst, wenn das Hauptgericht aufgegessen wurde. Ja, klar. Andrea Camilleri und Kommissario Montalbano, das war die Geschichte. Ein sehr netter Mann übrigens, Camilleri, leider gestorben schon. Ne? Judith Arendt, Helle und die kalte Hand. Ich freue mich sehr, dass wir das Buch hatten und auch hier auf dem blauen Sofa vorstellen können. Dankeschön. Kommen wir zu unserem Nachwuchsautor, Sebastian Fitzek. Wie viele Millionen Bücher hast du verkauft?
Ich weiß es nicht.
Auch nicht, ne? Es ist, die Zahl ist auch zu groß. Wie wird man ein so erfolgreicher Autor, dass man nicht mehr weiß, wie viele Bücher man verkauft hat? Weil jeder Autor hat doch eigentlich den Wunsch.
Naja, es gibt schon eine Zahl, aber ich finde, die sagt ja eigentlich wenig aus. Ne? Also diese Zahl, das ist sowieso, was hat mich ja dazu verleitet, dass ich in meinem allerersten Buch meine E-Mail-Adresse reingeschrieben habe. Es gab 4.000 gedruckte Exemplare. Ich dachte, naja, 1% antworten mir, weil ich wollte mal wissen, wer liest denn überhaupt bis zum Ende? Weil gekauftes Buch heißt ja noch lange nicht, dass gelesen wurde, sondern verschenkt worden. Meistens ja auch bei Biografien, die stecken sogar noch eingeschweißt irgendwo im Regal. Und ich wollte wissen, wer ist denn bis zur Danksagung gekommen? Und schreibt mir doch mal. Und dann kam wirklich ganz bewegende Rückmeldung. Nicht nur, da ist ein Rechtschreibfehler oder ich fand es doof oder ich fand es gut, sondern die, also wirklich manche Lebensgeschichten, wo das Buch ein Begleiter war. Und deswegen mag ich auch diese Messe hier beispielsweise, weil man eben ein Feedback bekommt. Die reine Verkaufszahl an sich sagt ja noch relativ wenig über das Buch aus.
Schreibst du für den Erfolg oder schreibst du jetzt nur noch für dich? Also manche Maler sind ja an dem Punkt, dass sie sagen, irgendwann, ich male jetzt nur noch für mich. Manche Musiker glaube ich eher nicht, weil da die Taktung noch schneller ist. Ich glaube, die müssen schon immer den Markt sehr genau im Blick haben, oder?
Naja, und außerdem Musik nur für sich zu machen,
ja, ist auch
ein bisschen sinnlos. Ja,
also. Gutes Argument. Ja.
Nein, es ist so leicht, ich würde sagen, es ist leicht schizophren. Also weil vorhin, als gesagt, ich schreibe für meinen Trainer, ich bin da noch egoistischer. Tatsächlich, ich schreibe für mich. Mhm. Das allererste Buch, ich glaube, es geht uns allen so, dass wir das allererste Buch geschrieben haben, da muss man ja einer Klatsche haben. Man setzt sich hin, man schreibt manchmal über Jahre hinweg an einem Buch in der Freizeit. Man hat ja noch einen anderen Beruf, mit dem man seinen Lebensunterhalt bestreitet. Man hofft, dass man eben außer der Verwandtschaft, die man dazu nötigt, dieses Buch zu lesen, nicht der Einzige ist, der eben dieses Buch jetzt liest. Und beim zweiten Buch auf einmal, wenn das erste erfolgreich war, fängt auf einmal so ein Denken an. Oh, wird das wieder so gut wie das erste? Ja, ja. Wird es den Leserinnen und Lesern gefallen? Aber man kannte doch gar keinen, als man angefangen hat zu schreiben. Mhm. Und deswegen erinnere ich mich immer, also es kommt unweigerlich beim Schreiben der Gedanke, ist das jetzt genauso gut wie das vorherige? Und dann ermahne ich mich immer zu sagen, nee. Das, was dich an den Schreibtisch zum allerersten Mal getrieben hat, eine Geschichte, die du erzählen willst, für dich selbst, dieses Gefühl musst du dir irgendwie bewahren. Und wenn du dieses Gefühl wieder hast, dann kannst du weitermachen. Aber ich glaube, sobald man an irgendeinen Markt und Zielgruppe denkt, wird es schwierig. Dann merkt nämlich die Leserin, der Leser, da ist Kalkül dahinter.
Das heißt, du schreibst auch nicht mit Blick auf die Verfilmung, mit Blick auf die
Video. Ganz im Gegenteil. In diesem Videospiel Buch ist eine Wendung drin, die lässt sich definitiv nicht verfilmen. Aber ich schreibe ja keine Drehbücher. Ich schreibe keine Filmvorlagen. Ich schreibe Bücher. Das ist das, was ich am liebsten mache. Und deswegen ist diese Wendung natürlich drin geblieben. Das ist eine ganz entscheidende Wendung.
Wie kamst du auf die Idee, dieses Buch zu schreiben? Oder wo war da der Urimpuls? Das heißt, das Geschenk?
Der Urimpuls, tatsächlich die erste Schlüsselszene, das war, als ich im Berliner Straßenverkehr stand, und das ist, passiert mir relativ häufig sogar, da ist ein Auto, hält auf dem Rücksitz, war ein kleines Mädchen, ein Kleinkind, und das lächelte mich an, es winkte mir zu, und ich habe so eine Theorie, weil ich immer eine relativ dicke Nase habe, dass das irgendwie so eine Clowns-Assoziation ist, weil es mir aus Kinderwagen und so mal häufig geschieht, und die kleinen Kinder haben ja noch nicht S gelesen oder gesehen, also insofern haben die noch eine positive Assoziation zu Clowns. Und dann dachte ich mir aber, dass die Schlüsselszene, was ist eigentlich, wenn das alles ganz anders ist, wenn das Mädchen schon ein bisschen älter ist.
Und, aber der Impuls, weil dieses Mädchen hält ein Schild hoch.
Genau, wenn ich was lesen soll, dann würde ich das vielleicht lesen, und ohne es jetzt zu verraten. Ansonsten kann ich natürlich auch was anderes erzählen.
Du bist frei, das zu tun. Du musst nichts verraten, was nicht verraten wird. Aber ich glaube, man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dieses Mädchen hält ein Schild hoch.
Genau, das ist die Passage, die ich jetzt gerade vorlesen wollte.
Okay, ja, dann go ahead.
Genau, das meinte ich.
Er hat ja auch noch keinen.
Ich habe ja auch keinen dabei.
Er hat ja noch keins.
Ja, doch, aber ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht vorbereitet, muss ich sagen. Aber du hast meine Seite zerschlagen.
Doch, wir haben uns vorbereitet.
Also, tatsächlich ist es so, dass nicht ich an dieser Kreuzung jetzt stehe, sondern Milan Berg, und der sitzt auf seinem Fahrrad, und in dem Moment hält ein Nachrücker an der roten Abbiegeampel, und von da an konnte er keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das unangenehme Gefühl in der Magengegend, er hatte gerade über sein Schicksal nachgedacht, war in den Hintergrund gerückt. Das Auto neben ihm beanspruchte Milans volle Aufmerksamkeit. Er wusste selbst nicht, ob er zufällig zur Seite geblickt hatte oder weil es ein unvermeidlicher Reflex war. Die grüne Volvo-Limousine war sehr dicht an ihn herangefahren und stand mit zwei Reifen auf der Markierung seines Fahrradwegs. Milans Blick war sogleich ins Innere des Fahrzeugs gefallen, und das, was er darin sah, sollte sein Leben für immer verändern. Im ersten Moment dachte er, ein kleines Kind würde auf dem Rücksitz herumspielen und zum Spaß einen Werbezettel an die Scheibe pressen. Doch als sich der Zettel für einen kurzen Augenblick löste und der Kopf dahinter zu sehen war, wurde Milan klar, dass da kein Kleinkind saß, sondern ein Mädchen, das bitterlich weinte. Was zum Teufel? Ihr Gesicht war angstverzerrt. Die großen Augen waren so aufgequollen wie Milans eigene, wenn er Heuschnupfen hatte oder zu wenig Schlaf bekam. In einer Fernsehdokumentation hat er einmal von der psychologischen Theorie gehört, nach der Menschen immer dann Zuneigung füreinander empfinden, wenn sie in der Kindheit ähnliche seelische Verletzungen erleiden mussten. Ein solches Zusammengehörigkeitsgefühl, ein gemeinsames Band gewebt aus psychischen Grausamkeiten, spürte Milan beim Anblick der Kleinen. Was extrem verstörend war, konnte er sich doch an keine seelische Verletzung erinnern, die ihm in jungen Jahren absichtlich zugefügt worden wäre. Die Lippen des Mädchens bewegten sich nicht. Es war ein stummes Flehen. Das, was sie angstvoll in die Welt hinausschreien wollte, hatte sie offenbar auf den linierten Zettel geschrieben, den sie nun gegen die Scheibe drückte. Eine in der Mitte gefaltete DIN A4-Seite, wie hastig aus einem Schülerblock herausgerissen. Ein Hilferuf? Milan schossen die Tränen in den Augen. Ich bin Analphabet, flüstert er dem Mädchen die Worte zu, die er Andra schuldig geblieben war, seiner Freundin. Er hatte diese Worte auch laut gesagt, sie geschrien, wenn er eine Chance gesehen hätte, dass die Kleine ihn verstehen würde, bei geschlossenen Fenstern in dem Verkehrslärm um ihn herum. Denn aus jenem logisch nicht erklärbaren Gefühl der Verbundenheit heraus vertraute er ihr. Es zerriss ihm das Herz. Sie brauchte Hilfe und die konnte er ihr nicht geben. Er verstand ihre Not, aber nicht, was sie ihm mitteilen wollte. Vor Milans Augen taten die Buchstaben auf dem Zettel das, was sie immer taten, wenn er Wörter betrachtete. Sie formten sich zu unlösbaren Zeichenrätseln, bildeten sinnlose Hieroglyphen. Und dann fährt das Auto wieder an und das Mädchen auf dem Rücksitz, was in Panik ist und ihm eine Nachricht hatte zeigen wollen, verschwindet im Nebel im Berliner Straßenverkehr.
Sebastian Fitzek, das Geschenk, ein Page-Turner. Milan, der eine, Andra, die andere, ein Paar,
ja,
was seit 2 Jahren, glaube ich, zusammen ist.
Richtig.
Aber eigentlich nicht mehr wirklich zusammen ist.
Nein, weil Milan, und das tatsächlich hat mit der Frankfurter Buchmesse zu tun, vor 3 Jahren auf der Frankfurter Buchmesse traf ich auf Analphabeten, was ich für einen Widerspruch erstmal hielt. Ein Stand von Analphabeten, der Alpha Selbsthilfe, das ist eine Organisation, die sich ehemalige Analphabeten, die sich für aktuelle Analphabeten einsetzen. Die haben mir aber wirklich die Augen geöffnet, nämlich, dass es die unglaubliche Zahl von 6,2 Millionen Analphabeten bei uns in Deutschland sind. Das muss man sich vor Augen führen, das ist ungefähr genauso viel wie Menschen, die wöchentlich ein Buch in die Hand nehmen, um zu lesen. Und das sind nicht alles dumme Menschen, ganz im Gegenteil. Es sind Menschen, 60% von denen arbeiten. Milan arbeitet auch als Kellner, muss sich halt alles auswendig lernen. Die müssen kognitive Höchstleistungen bringen, die sind wirklich voller Charme. Eine Figur, die mich sehr inspiriert hat, ist Tim Thilo Fellmer, den habe ich kennengelernt. Der arbeitet in der Alpha-Selbsthilfe, der war Analphabet, hat dann Lesen und Schreiben im Erwachsenenalter gelernt, hat dann Kinderbücher geschrieben und ist jetzt Verleger. Und das ist eine unglaubliche Heldenreise, wo ich, als ich die Geschichte hörte, wusste ich, das ist eine Romanfigur. Und als er mir erzählt hat, was das für ein Problem war, dass er selbst seiner Freundin nicht getraut hat, sich anzuvertrauen. Weil man muss sich eins vorstellen, man geht ja nicht irgendwo hin und sagt, hallo, mein Name ist Sebastian Fitzek. Und bevor wir jetzt weiterreden, muss ich euch sagen, ich bin nicht gut im Kopfrechnen. Das stimmt, ich kann nicht, also ich brauche einen Taschenrechner mittlerweile für alles. Aber es wird erwartet in der Gesellschaft, dass man sagt, hallo, ich bin Analphabet. Und diese Scham war so groß, er hat seiner Freundin das nicht gesagt. Und als er die Eltern kennengelernt hat, war alles super bis zu dem Moment, als sie anfingen, ein Gesellschaftsspiel zu spielen, Trivial Pursuit, und da mussten halt die Fragen gelesen werden. Also das waren einfach die Geschichten, die mich bewegt und bewogen haben, wo ich einfach wusste, das ist eine Hauptfigur in einem Roman, ein Analphabet, und die Schriftwelt aus dessen Blickwinkel zu betrachten.
Und toll, dass die Idee hier auch auf der Buchmesse geboren wurde.
Total, ja. Also die Grundidee im Berliner Straßenverkehr, aber ich habe dann lange, alles steht und fällt ja mit den Figuren, und ich habe lange überlegt, wem passiert denn das? Und als ich dann hier auf der Frankfurter Buchmesse auf Analphabeten drauf stand, klar, der kann das nicht lesen, was auf dem Zettel steht.
Und die besten Geschichten findet man immer noch im Leben, ne?
Das stimmt.
Ja. Sebastian Fitzek, das Geschenk. Ab nächster Woche auf dem Markt. Danke. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen eine Übersicht bekommen über die 4 Autoren. Aber ein gutes Krimi-Speed-Dating geht mit diesem Schlusswort nicht zu Ende, sondern ich würde euch bitten, zum Abschied noch mal etwas zu machen, was ich noch nicht verraten habe, aber einem anderen der Autoren hier auf dem Sofa sein Buch zu schenken. Und zwar mit einer Begründung, was euch gefallen hat. Irgendein Wort, irgendein Gedanke, den ihr in den letzten 60 Minuten aufgegriffen, aufgeschnappt habt, wo ihr gesagt habt, das trage ich über den Tag hinaus und auch als Zeichen der Wertschätzung gesehen werden kann. Ich verteile mal 2 Bücher, weil nicht jeder
total
hat schon ein Auto.
Ist
es. Aber ich will ja.
Ich habe ja nur so ein billiges Leseexemplar. Man macht ja alle einen schlechten Tausch, würde ich sagen.
Aber ich habe.
Deine Unterschrift macht es wieder.
Ich möchte hier nicht antreten. Ich möchte hier nicht antreten mit einfachen Fragen, sondern ich möchte euch herausfordern.
Wer möchte anfangen? Eine Bitte habe ich, dass nicht einer mit 4 Büchern nach Hause geht.
Also ich fange an, weil es für mich ganz einfach ist, weil ich bin ein glühender Fan von Simone Buchholz und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn sie einmal ein Buch von mir liest.
Ja. Judith schenkt Simone ihr Buch.
Dann muss ich jetzt weitermachen mit dem Wichteln, ne?
Wenn du machst, Wichteln.
Also du hast ja gesagt, du hast es schon. Insofern ist es ja Schmarrn. Jetzt habe ich mir, wir können uns ja mal auf ein Bier treffen in Hamburg. Das kann ich dir ein Buch geben. Und du hast so schön auf das Kokain reagiert. Ja. Und komm, wir waren ja auch mal Verlagskollegen. Ja.
Genau, genau. Also das, ja, vielen
Möchtest
Dank.
Du das haben?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das heißt...
Simone gibt ihr Buch an Sebastian. Das finde ich doch schon mal
okay.
Schön.
Ich habe eins, du hast eins.
Ja. Wunderbar.
Jetzt
geht's.
Jetzt. Jetzt ist auch, aber es ist schwer. Es ist ja nicht mit einer Missachtung verbunden, wenn man jetzt hier irgendwie, weil tatsächlich mich Dänemark sehr, 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 sehr interessiert und reizt. Schönes Urlaubsland. Schön. Sind die Dänen ja eigentlich irgendwie ein bisschen böse, dass du da das so auch ein bisschen kritisierst in ihren Wohlfahrtsstaat? Gab es da schon mal eine Beschwerde?
Ich habe noch keine Lizenz nach Dänemark verkauft. Also von daher warten wir es ab.
Ja, das kommt noch. Aber ich bin natürlich auch großer Extra-Wide-Fan gewesen.
Aber schau mal, wenn du jetzt Kai dein Buch gibst und Kai gibt sein Buch an Judith.
Ist doch optimal,
und dann sind
oder?
Wir so, das ist so ein friedliches Event.
Finde ich auch, oder?
Fände ich total toll.
Genau so wollte ich
Ich fände es auch toll, weil mein Mann war in Afghanistan im Einsatz.
Ey, komm.
Ich meine,
okay, dann machen wir das genauso. Ja. Dann machen wir das genauso.
Eindrucksvoll.
Ja. Wunderbar.
Ich möchte es gerne
haben. Vielen Dank.
Ich danke dir sehr. So, was mache ich jetzt?
Du musst
es Jule geben. Ja, das mache ich.
Oder du behältst dein Buch. Das ist ein bisschen...
es ist ein bisschen dicker, aber ich meine, du bist ein ganz wunderbarer Thriller-Autor und das ist ja nur auch ein Thriller und deswegen...
Nee, aber du musst, ich glaube, es wäre fairer, wenn es ihr gibst, oder?
Ja.
Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber wir hatten alle Angst kurz, oder?
Ich fand es nicht. Es ist nicht so einfach. Nein. Aber allein schon deswegen. Aber im Ernst, dein Mann war Soldat in Afghanistan. Welche Zeit?
Ja, komm.
Wow.
2013, also nach dem Massaker in Isaac.
Ja, okay. Naja, dann wirst du ja auch einiges darüber gehört haben.
Er hat auch ein Buch darüber geschrieben.
Ja. Und... Was soll ich sagen? Also dann.
Kann er es sagen? Dankeschön. Ich danke euch vielen sehr herzlich. Ich danke Ihnen und euch sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war das Krimi-Speed-Dating. Einen schönen Abend und wie sagt man im Kindergarten bei meinem Sohn, hoch die Hände. Wochenende.
Okay. Vielen Dank.
Dankeschön. 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 Dankeschön.